SWR 2 Forum. Heute zum Thema Gemeinsam sind wir schwächer, das Märchen von der Teamarbeit. Am Mikrofon Matthias Heger. Der Supermarkt, die Werkstatt, das Krankenhaus, alle wollen den Teamplayer. Teamfähigkeit wird in fast jeder Stellenausschreibung gefordert. Überall werben Service- oder Projektteams um Kunden, meist mit den Zusätzen dynamisch, zuverlässig, engagiert. Ausgerechnet der Kapitalismus idealisiert das Kollektiv. Dabei hat die Forschung die Mär vom unschlagbaren Team längst entzaubert. Experimente zeigen, dass Mitarbeiter in der Gruppe oft schlechter motiviert sind und weniger leisten. Wie ernst meinen es die Personalchefs wirklich, wenn sie teamfähige Mitarbeiter suchen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Professor Rolf van Dyck. Er lehrt Sozialpsychologie an der Goethe-Universität Frankfurt, mit Professor Dietrich von der Oelsnitz vom Institut für Unternehmensführung an der Technischen Universität Braunschweig und mit dem Kommunikationstrainer und Publizisten Thilo Baum. Herr Baum, egal ob im Handwerk, im Büro oder als Wissenschaftler, in allen Berufen sind Arbeitnehmer Teil eines Service-, Kunden-, Pflege-, Projekt- oder Forscherteams. Übertreiben es die Deutschen mit der Teamarbeit?
Prinzipiell glaube ich nicht, dass sie es damit übertreiben, denn Teamfähigkeit oder die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ist natürlich schon essentiell. Wobei ich sagen möchte, es geht nicht nur darum, prinzipiell immer im Team zu arbeiten, aber bei Bedarf eben dazu in der Lage zu sein. Natürlich haben wir alle unsere Qualifikationen, unsere eigenen Kompetenzen und sind vielleicht auch in manchen Bereichen als Solisten ganz wunderbar. Nur hin und wieder kommt es einfach dazu, dass wir uns mit anderen zusammensetzen müssen, vielleicht auch wollen, die anders denken als wir, weil wir uns gegenseitig einfach ergänzen. Wenn wir Synergien schaffen wollen, dann sind wir auf die Teamarbeit angewiesen und Teamfähigkeit bedarf nun mal einiger Kompetenzen, die der Solist alleine vielleicht nicht braucht. Und ich denke, Menschen brauchen letzten Endes beides. Sie müssen die Fähigkeit haben, im Team gut zu performen, um das mal denglisch zu sagen, aber auch gleichzeitig zu wissen, was sie selber individuell können und was sie ausmacht.
Herr van Dyck, warum kleben sich denn alle so gerne dieses Teametikett aufs Firmenschild, wenn sich ganze Unternehmen als engagiertes oder dynamisches Team bewerben? Was ist die Botschaft an den Kunden oder an die Belegschaft?
Zum einen glaube ich, dass Teamarbeiten ganz grundsätzliches menschliches Bedürfnis befriedigt. Viele Studien schon in den 50er Jahren haben gezeigt, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir isoliert, alleine sind. Menschen entwickeln sich schlechter, wenn sie alleine aufwachsen zum Beispiel. Das heißt, wir haben grundsätzlich als Menschen das Bedürfnis, mit anderen zusammen etwas zu tun. Heutzutage greifen Unternehmen das natürlich gerne auf, auch weil es Mode ist. Ein Unternehmen, was sich nicht mehr als teambasiert darstellt, würde in Stellen anzeigen, in denen nicht die Dynamik und das Arbeiten zusammen mit anderen betont würde, würde wahrscheinlich so einen altmodischen Eindruck haben und hätte vermutlich Angst, dass die Stellenanzeige weniger attraktiv wird. Und Unternehmen kämpfen um gute Fachkräfte und da spielt es eine Rolle, auch modern und mit dem Trend zu schwimmen.
Team klingt modern, eine Mode, sagt Herr van Dyck. Herr von der Oelsnitz, ist in Unternehmen, Krankenhäusern oder Behörden wirklich alles ein Team, was sich so nennt, oder geht es da in der Regel doch eher um Marketing?
Das ist im Prinzip eine Mischung davon. In der Tat gibt es Aufgaben, die besser in einem Team, in einer Gemeinschaft gelöst werden können. Komplexe Aufgaben, Innovationen, Kreativität, die zusammengeführt werden muss mit verschiedenen anderen Perspektiven. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch eine Mode, das würde ich schon auch so sehen. Es klingt einfach besser, wenn ich sage, Sie haben jetzt die Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppe ist immer ein etwas bürokratisch anmutender, leicht angestaubter Begriff. Ein Team, das ist etwas Flottes, das sieht nach Dynamik aus. Und da kann man auch spröde Verwaltungsaufgaben ganz gut drin abladen.
Bleiben wir mal bei diesem Begriff. Warum ist der denn so positiv besetzt, dieser Begriff des Teams, dass scheinbar ja kein Arbeitgeber mehr ohne diesen Begriff auskommt, Herr Baum?
Ich denke, weil der Begriff das Miteinander kultiviert. Und das Miteinander ist per se eine Abgrenzung zum Gegeneinander. Natürlich bewegen sich Unternehmen auf einem Markt, bewegen sich mit Konkurrenten auf einem Markt, gegen die sie zu bestehen versuchen. Aber innerhalb des Unternehmens sollte man stark sein. Und deswegen denke ich, verstehen sich viele Unternehmen zunehmend als, wie Sie vorhin schön gesagt haben, als Kollektiv, auch wenn der Begriff eben nicht unbedingt so schick klingt. Aber es heißt, wir ziehen gemeinsam an einem Strang und gemeinsam sind wir stark. Und das ist das Etikett. Ich weiß gar nicht, ob es eine Mode ist. Auf jeden Fall ist es ein Etikett, das man dann draufsetzt, hinter dessen Fassade es natürlich auch manchmal anders aussieht, weil wir kennen die Konflikte, wir kennen die Einzelkämpfer, die Poser, die letzten Endes dann doch ihren Kopf durchsetzen. Aber ich denke, der Grund ist, das Miteinander zu betonen. Das ist im Moment gesellschaftlich opportun. Von Hickhack und von Konkurrenzkampf im Unternehmen wollen die Unternehmen im Moment wenig wissen, weil sie wissen, das verschlingt auch Ressourcen.
Nehmen wir ein Rathaus, da gibt es jetzt Service-Teams. Jeder Verkäufer ist normalerweise Teil eines Kundenteams. Keine Wissenschaft ohne das Forscherteam. Wenn man Stellenanzeigen so liest, dann sucht jede Branche den Teamplayer. Aber wo ist denn Teamarbeit wirklich sinnvoll? Wo sind Mitarbeiter auf Teamarbeit angewiesen?
Ja, grundsätzlich muss man schon sagen, nicht nur Menschen sollten, müssen teamfähig sein, sondern eben auch Aufgaben. Sehr häufig wird in der Praxis einfach eine Aufgabe kollektiviert aus verschiedenen Gründen, die aber besser dann doch in Einzelpakete zerlegt worden wäre, einfach weil man da eine direkte Verantwortungszuordnung leisten kann. Das heißt, hier kann ich Herrn B und Frau C einen bestimmten Job übergeben und kann dann sagen, sie können mir in 7 Tagen berichten, wie weit wir gekommen sind, und dann schauen wir mal gemeinsam drauf. In einem Team ist das gerne so, dass wir bestimmte Aufgaben haben, die im Team ein Vagabundenleben führen, die dann nicht so beliebt sind und die dann auch gerne mal weggedrückt werden. Und dann kommt sehr schnell die Sozialebene in einem Team zum Vorschein. Das Ganze ist ja erstmal eine Sachebene, eine funktionale Ebene, die aber natürlich sehr schnell eine zweite Ebene bekommt.
Ja, ich denke, es wandelt sich ja auch die Arbeitswelt, es wandeln sich die Prozesse, es wandeln sich die Ansprüche der Kunden. Wenn ich ein Beispiel mal nehmen darf, die Telekommunikationsindustrie. Vor noch nicht allzu langer Zeit haben wir bei der Deutschen Post in einem behördenähnlichen System einen Antrag ausgefüllt, konnten zwischen vielleicht 2 Telefonmodellen wählen, und wenn wir Glück hatten, kam 3 Wochen später ein Techniker vorbei, hat ein Relais umgeklemmt, das Telefon aufgestellt, und dann konnten wir telefonieren. Und es war allen klar, dass das ungefähr so lange dauert. Und da reicht es, wenn wir einen Mitarbeiter vor Ort haben, der uns das Formular gibt, im Zweifelsfall auch erklärt, wenn wir was nicht verstehen, der es dann wieder weitergibt an die Abteilung Technik und vielleicht noch an eine zweite Abteilung Geräte. Heute erwarten wir, dass wir in der Einkaufsstraße innerhalb von 2 Stunden ein neues Handy haben, was dann auch freigeschaltet ist und funktioniert. Und wo es 5 oder 6 oder 7 Konkurrenten gibt, die jeweils 20 verschiedene Modelle uns anbieten. Das funktioniert nur, weil Teams zusammenarbeiten, weil der Verkäufer im Laden über Internet und wiederum Telefon mit Backoffices zusammengebracht wird, die uns innerhalb von Minuten den entsprechenden Service liefern. Und da habe ich Techniker, da habe ich innovative Leute, da habe ich die Bürokraten, da habe ich denjenigen, der die Bonität des Kunden prüft. Und das alles funktioniert im Prinzip im Minutentakt und wird nicht mehr bürokratisch seriell abgearbeitet, sondern funktioniert parallel. Und ich denke, das ist das, was heute Kunden in vielen Branchen erwarten. Und deswegen wird mit Teamarbeit darauf reagiert.
Also das heißt, Arbeitgeber erwarten von der Teamarbeit vor allem höhere Effizienz, bessere Leistung?
Ja. Also ich glaube, früher in den 80er Jahren, als Teams eingeführt wurden, gab es die ja auch schon lange, nämlich auf oberen Ebenen. Es gab Top-Management-Teams, es gab auch immer schon Teams in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Aber die wurden dann so nach und nach eingeführt auf allen Ebenen der Organisation, weil man gemerkt hat, dass man bei gutem Management, guter Zusammensetzung, guter Führung in Teams mehr Leistung und mehr Effizienz erzielen kann, nicht muss.
Es gibt ein interessantes Experiment, das die Vorstellung, dass Teams mehr leisten, ziemlich ins Wackeln gebracht hat. Da haben Psychologen ihre Probanden an einem Tau ziehen lassen. Den Probanden wurden die Augen verbunden und man hat ihnen gesagt, sie würden einmal alleine ziehen, ein anderes Mal im Team. In Wirklichkeit haben sie immer nur alleine gezogen, natürlich ohne, dass sie das gemerkt haben. Das Ergebnis war, dass sie immer dann schlechter gezogen haben, wenn sie glaubten, sie ziehen im Team. Wie ist das zu erklären?
Das ist ein ganz interessantes Experiment, das im Prinzip ja schon vor 100 Jahren von einem deutsch-französischen Agrarökonom gemacht wurde.
Der Ringelmann-Effekt.
Der Ringelmann-Effekt, ganz genau. Da musste man also noch nicht mal vortäuschen mit Augenklappe, dass man mit verbundenen Augen, dass man nicht erkennt, dass man im Großen zieht, sondern da hat er tatsächlich Studenten gegeneinander ziehen lassen. Wenn ich das mal kurz wiederholen kann, dann hat er festgestellt, dass jeder auf seiner Seite im Zweierwettkampf mit 63 Kilo gezogen hat. Und je größer die Gruppen wurden oder die Teams wurden, umso fast proportional ging quasi dann die Zugleistung runter, sodass am Ende mit 8-Personen-Teams nicht mehr 500 Kilo etwa gezogen wurden, sondern fast die Hälfte, 248 Kilo. Und daraus kann man eben schließen, oder er hat es damals gar nicht so gesehen. Er hat gesagt, nee, das Problem ist nicht ein Motivationsproblem, sondern das ist eine Koordination. Die hätten sich nicht abgestimmt, aber das war falsch. Die haben sich im Prinzip zurückgelegt, weil sie sich in der großen Gruppe verstecken konnten und weil man eben nicht nachvollziehen kann, mit welcher Körperkraft jemand zieht. Und da kann man wieder sehr schön sehen, dass diese Kollektivaufgabe bestimmte Personen dazu einlädt, sich bewusst oder auch unbewusst einfach zurückzuhalten, zu sagen, ich habe heute einfach keinen guten Tag, mir geht's nicht so, heute ziehen mal die anderen für mich mit. Nicht? Und da sind wir wieder bei dieser Verantwortungszurechnung.
Ist der Grund für dieses Phänomen nicht, dass alle die gleiche Aufgabe hatten? Also wenn ich allen die gleiche Aufgabe gebe und sage, ihr zieht an einem Seil, dann kann ich mich natürlich darauf verlassen, dass die anderen stärker ziehen als ich. Ich kann mich dann ein bisschen zurückziehen, es fällt nicht auf. Aber in dem Moment, wo ich eine Rockband habe und sage, ihr spielt im Team, kann ich als Schlagzeuger nicht sagen, okay, die anderen machen heute mal die Probe. Das also stimmt. Wenn ich verschiedene Aufgaben habe und für mich bedeutet Teamarbeit vor allem, dass jeder das tut, was er wirklich gut kann, wo er sich auch maßgeblich von den anderen unterscheidet, dann glaube ich, also ich kenne das Experiment jetzt nicht, vielleicht gibt es noch begleitende Experimente, aber das würde dann nach meiner Erfahrung anders ausgehen.
Deshalb sollen eben auch Aufgaben teamfähig sein und nicht nur Personen. Und das Tauziehen ist eben eine nicht teamfähige Aufgabe, im Gegensatz zur Rockband.
Das heißt, die Delegation gehört dazu, zu einer teamfähigen Aufgabe, eigentlich delegierfähig zu sein, dass man sagt, du machst dies, er macht jenes.
Das Tauziehen ist durchaus ein schönes Beispiel, warum ich so eine Aufgabe auch im Team erledigen kann. Wenn einer mit 85 Kilo zieht, ich habe aber ein Gewicht am anderen Ende, was 250 Kilogramm Kraftaufwand erfordert, dann brauche ich 4 oder 5 Leute mindestens, die ich an das Seil stelle. Es ist durchaus sinnvoll und möglich, dass auch in der Gruppe beziehungsweise im Team zu machen. Die Beispiele mit der Rockband waren auch gut. Ich denke, das ist auch sinnvoll. Man sollte immer dann, wenn man ein Team zusammensetzt, auch fragen, wie viele Leute brauche ich denn, um die Aufgabe zu erledigen? Das kennen wir aus der Fußballmannschaft, aus der Basketballmannschaft. Da habe ich auch nicht zusätzliche Leute auf dem Platz, sondern es macht schon Sinn, dass ich 11 Leute auf dem großen Fußballfeld habe und in der Halle eben nur mit 5 oder 6 Leuten spiele. Aber durchaus gibt es auch Aufgaben, da kann ich die Einzelleistung nicht ohne weiteres auseinanderhalten. Und trotzdem macht es Sinn, das in einer Gruppe zu machen, weil der Einzelne zu schwach ist. Gerade bei solchen Kraftaufgaben zeigt sich das ja. Die Versuche, die Herr von der Oesnitz geschildert hat, die wurden übrigens häufig repliziert, die wurden immer wieder gemacht, zum Beispiel auch mit lautem Schreien. Das ist ein ganz witziges Experiment aus den 70er Jahren, wo Leute auch wieder mit verbundenen Augen und Kopfhörer an den Ohren so laut wie möglich schreien sollten. Manchmal haben sie gedacht, sie schrien alleine, manchmal haben sie über das Kopfhörersignal mitgeteilt bekommen, sie würden in Gruppen schreien, und auch da hat man wieder diesen Effekt des sozialen Faulenzens gefunden, der aber sofort verschwand, wenn die Teilnehmer dachten, sie hätten jeder ihr eigenes Mikrofon und man könnte hinterher sehen, wie ihre Einzelleistung ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es Aufgaben gibt, die man nicht so sehr unterteilen kann, dass jede Einzelleistung messbar ist. Und was viele, viele Studien gezeigt haben, mittlerweile auch meta-analytisch belegt, das heißt, da haben sich Wissenschaftler 100 Studien genommen und haben die mal zusammengefasst, ist das soziales Faulenzen zum Beispiel im Westen häufiger auftritt als in kollektivistischen Kulturen Asiens und dass soziales Faulenzen häufig dort auftritt, wo Gruppen zufällig zusammenkommen und keine gemeinsame Identität, keine Geschichte, keine Tradition haben, häufig eben im Labor von Psychologen oder Wirtschaftswissenschaftlern, wo Studenten zufällig jetzt einer Gruppe zugewiesen werden und für ein paar Euro oder Versuchspersonenstunden zusammenarbeiten müssen. Während man in der wirklichen Welt, dort wo Arbeiter lange zusammenarbeiten und wissen, sie werden auch am nächsten Tag noch zusammenarbeiten, weniger von diesem sozialen Faulenzen beobachtet.
Ist das auch Ihre Beobachtung, Herr Baum? Verführt das Team dazu, sich lieber mal auf den anderen zu verlassen?
Also meine Erfahrung ist da wirklich eine ganz andere. Ich will aber auch kurz mich anschließen. Das Argument stimmt völlig. Wenn ich mit meiner Aufgabe, mit dem, was ich tue, einen Sinn verbinde, dann ziehe ich mich nicht zurück. Und möglicherweise ist das soziale Faulenzen auch darin begründet, dass ganz viele Menschen mit dem, was sie tun, eben keinen Sinn mehr haben, sondern Dienst nach Vorschrift schieben. Die Leute gehen ja zur Arbeit. Sie freuen sich auf Feierabend und Wochenende und Urlaub. Und das ist der Sinn des Lebens sozusagen. Wenn ich aber etwas tue, worin ich aufgehe, und ich denke, ich gehöre zu diesen Menschen, Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, okay, ich mache nur noch das, was ich will, ich mache meine Projekte, ich arbeite in einem wunderbaren Netzwerk aus ganz vielen verschiedenen Firmen, Freiberuflern, Selbstständigen. Wir tun uns zu Projekten zusammen, bringen ein Buch raus, lösen uns wieder, gehen in anderen Projekten wieder zusammen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Teams, in denen ich tätig bin, und nirgendwo beobachte ich irgendeine Art von sozialem Faulenzen. Nirgendwo, weil die Leute motiviert sind, nicht weil sie geprügelt werden und müssen, sondern weil sie einen Sinn dahinter sehen, weil sie ein Ziel haben. Im Milieu der frustrierten Arbeitnehmer, da kann ich es mir schon vorstellen, dass es diese soziale Faulenzerei gibt. Und meine Empfehlung ist einfach, Sinn dahinter zu sehen. Wenn ich einen Sinn habe, dann faulenze ich nicht.
Aber es gibt andere Untersuchungen, die entlarven Teams als schlechtere Entscheider, als schlechte Problemlöser. Herr von der Oelsnitz, Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben. Toll, ein anderer macht's, heißt es, und im Untertitel die Wahrheit über Teamarbeit. Was ist denn die Wahrheit, dass Teamarbeit überschätzt wird?
Die Wahrheit finden wir genau in den beiden letzten Aussagen von Herrn Baum und Herrn van Dijk, nämlich Teams können positive Effekte haben, wenn sich die Teammitglieder mit ihrer Aufgabe oder mit dem Team selbst, mit der Gruppe identifizieren. Dann sehen wir bei Schwimmern und Olympischen Spielen, dass die Schwimmer in der Staffel bessere Zeiten hinlegen als in ihrem Einzelrennen. Aber es kann auch so sein, dass Negativeffekte auftreten, negative Motivationseffekte, das Faulenzen, aber eben auch im intellektuellen Bereich. Wenn Sie an Gruppen denken, dann sehen Sie, dass wir bei einigen Teams auch so eine Art Konformitätsdruck haben, den Zwang zur Einmütigkeit sehen und dass dann Personen, die kritisch sind und gegen die Teamleitung argumentieren, sehr schnell stigmatisiert und isoliert werden. Und dann haben wir so eine gedankliche Inzucht. Und wir treffen dann tatsächlich schlechte Entscheidungen. Also zusammenfassend, die Wahrheit heißt, Teams können ein Segen sein, sie können aber auch eine Hölle sein.
Die Arbeitswelt ist ja normalerweise von Konkurrenz bestimmt. Man will sich profilieren, will Karriere machen. Geht das überhaupt in der Teamarbeit, wenn man den Erfolg immer im Team teilen muss?
Es kommt darauf an, wenn Organisationen es ernst meinen mit der Teamarbeit, dann müssen sie auch ihre Systeme umstellen, zum Beispiel die Bonierungs- und Entlohnungssysteme. Also man kann nicht einfach sagen, ihr fünf seid jetzt ein Team, wir bestimmen aber die Boni rein aufgrund eurer Einzelleistung. Dann werden die in dem Team natürlich versuchen, die Informationen, die wichtig sind, dass ich meinen Bonus bekomme und nicht der andere, werde ich die Informationen im Zweifelsfall nicht weiterleiten. Dann wird eher mit Ellbogen gekämpft und dann können die Teams vielleicht sogar dazu führen, dass es Probleme gibt, die es vorher nicht gegeben hat. Das heißt, wenn eine Organisation sich entscheidet, aus bestimmten Gründen Teamarbeit einzuführen, dann sollte sie sich auch überlegen, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Auswahl von Teammitgliedern? Was bedeutet das für das Training der Teammitglieder? Was muss ich tun, damit das Team auch als Team zusammenhält? Ich muss also ein Teambuilding vielleicht zunächst mal machen und dafür auch eine gewisse Zeit vorsehen. Und ich muss dann die Belohnungssysteme darauf abstellen, dass auch belohnt wird, dass gute Teamarbeit sich lohnt für den Einzelnen. Und dann ist es nicht unbedingt im Widerspruch, guter Teamplayer zu sein und Karriere zu machen.
Funktioniert das eigentlich mit dem Teambuilding, wenn die Leute in den Klettergarten gehen oder gemeinsam irgendein Abenteuer erleben?
Wir haben dazu kürzlich eine Studie gemacht, wo wir 5 Gruppen hatten. 3 Gruppen haben ein Teambuilding gemacht. Das haben nicht wir selber durchgeführt, sondern externe Trainer. Das ging über 2 Tage. Und 2 Gruppen hatten wir als Kontrollgruppen. Die haben nicht an so einem Training teilgenommen. Wir haben direkt vor dem Training und unmittelbar nach dem Training einige Fragebögen verteilt und haben gefunden, dass in den trainierten Teams positive Effekte da waren auf die Identifikation, also der Zusammenhalt in Teams war größer und auch auf die soziale Unterstützung, die man sich gegenseitig gab. Und dieser Effekt war dann auch noch 6 Wochen später messbar, als wir nochmal nachgefragt haben. Wir hatten allerdings ein Team dabei in der Trainingsgruppe. Das war ein Team eines großen Unternehmens, ein Betriebsratsteam, was normalerweise nicht im Alltag miteinander gearbeitet hat. Und hier waren die Werte am zweiten Tag, bei der zweiten Messung sogar schlechter als vorher. Das heißt, hier hat das Teambuilding dazu geführt, dass Konflikte, die so latent da waren, dass man vielleicht gar nicht wusste, was man für gemeinsame Ziele hatte, dass die zum ersten Mal ausgesprochen wurden. Damit will ich sagen, Teambuilding kann etwas bringen und sinnvoll eingesetzt, gut geplant und von Experten durchgeführt, ist es eine sinnvolle Maßnahme für neue Teams, die lange zusammenarbeiten müssen und wo es um viel geht. Es kann aber auch im Einzelfall zunächst mal dazu führen, dass man sich auch zofft um die Ziele und um die Wege dahin.
Der Effekt, den Sie gerade beschreiben mit der Betriebsratsgruppe, ist für mich auch ein Lerneffekt, den man da mitnehmen kann. Für mich sind diese Teambuilding-Seminare im Wesentlichen sehr, sehr praktisch und sehr gut, weil ich glaube, dass man über die Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibung hinaus, die ja im Grunde nur die Qualifikation definiert, also eine Checkliste, welche Aufgaben habe ich zu erfüllen, darüber hinaus wird bei solchen Seminaren klar, was jemand über die Qualifikation hinaus drauf hat. Also welche Kompetenzen hat er darüber hinaus? Welche Eignung hat er darüber hinaus? Und es gibt ja einen Riesenunterschied zwischen einer Eignung für eine bestimmte Position und der Qualifikation. Also ich sage mal, wie viele cholerische, emotional taube Führungskräfte gibt es? Also wenn ich dann aber im Klettergarten bin oder ein Floß baue oder auf einen Berg klettere, es gibt 1000 Varianten, dann stellt sich heraus, auf wen kann ich mich verlassen? Wer hält Wort? Wer vermittelt? Wer bleibt ruhig. Und diese Eigenschaften, die machen das Team dann stark, weil ich jenseits der reinen beruflichen Qualifikation plötzlich Eignungen erkenne in den Leuten und damit steigt die Wertschätzung.
In einem Fußballteam, da wird der zum Star, der die meisten Tore schießt, der kreative Bälle schlagen kann und eben nicht der Spieler, der diesem Star den Rücken frei hält, der Wasserträger, der meistens sogar mehr arbeiten und mehr laufen muss als der Star. Ist das auch für Arbeitsteams typisch? Wer sich in den Dienst der Mannschaft stellt, der macht eben eher nicht Karriere, Herr van der Elstens?
Wenn ich jetzt Ja sagen würde, dann wären ja quasi alle Wasserträger entrechtet oder entwürdigt. Ich denke mal, das kann man so pauschal nicht beantworten. Der Wasserträger ist vielleicht auch gerne Wasserträger, weil er die Grenze seiner Fähigkeiten erkennt und sagt, das Ergebnis unseres Projekts, das kann vielleicht ein anderes Teammitglied bei der Geschäftsleitung besser präsentieren als ich. Also ich bleibe bei meinen Leisten und ich mache das, was ich gut kann. Und auch darin kann man ja eine bestimmte Erfüllung finden. Also was heißt schon Karriere? Wenn wir damit immer diese hierarchische Aufstiegskarriere verbinden.
Unternehmen sind ja hierarchisch, auch Behörden.
Ja, aber es gibt auch Portfolio-Karrieren, sogenannte Patchwork-Karrieren, wo jemand, der als Fachmann sich bewährt hat, dann in eine höherwertige Aufgabe wechselt oder ein größeres F&E-Budget bekommt, ohne dass er jetzt hierarchische Verantwortung über andere Personen zugewiesen bekommt. Also es ist immer die Frage, wie ich mich selbst dann auch in meiner Karriereerwartung definiere. Unternehmen sind hierarchische Systeme, aber sie funktionieren eben dezentral.
Nehmen wir ein Orchester, da müssen alle aufeinander eingespielt sein für den perfekten Klang. Aber es gibt auch Hierarchien, diejenigen, die sich als Solisten profilieren dürfen. Ist das die Voraussetzung für die Karriere im Team, die Chance, sich mit einer Einzelleistung herauszuheben, Herr Baum?
Ja, auf jeden Fall sicher. Beim Orchester, da gehört auch dazu, dass der Dirigent ganz klar eine Führungskraft ist. Also auch 10-mal Künstler, er ist auf jeden Fall eine Führungskraft. Das ist eine Führungsposition, die auch eine Teamleitungsfunktion hat, um die einzelnen Musiker, die per se meistens sehr starke Charaktere sind, unter diesen einen Hut zu bringen, damit das Gesamte in der Wirkung funktioniert. Und ich denke, jedes Orchestermitglied, soweit es verantwortungsbewusst denkt, ist sich darüber im Klaren, dass auch der kleinste Beitrag ein Beitrag zum Großen ist und dass letzten Endes der Applaus dem Orchester gelten wird, auch wenn ich nur die Triangel spiele. Aber sie kommt im entscheidenden Moment, dann eben gehört sie dazu. Und das Publikum, glaube ich, würdigt am Schluss die Einzelleistung. Es sei denn, der einzelne Solist erhebt sich nochmal oder beim Theater gibt es den Applaus am Schluss für die einzelnen Darsteller, aber zunächst einmal gilt der Erfolg dem Ensemble. Und ich denke auch, dass die Herausforderung oder auch der Reiz bei solchen Teams darin besteht, dass wir versuchen, aus den Leuten das rauszukitzeln, was sie können, sofern sie das wollen, sodass man dann in verschiedenen Konstellationen auftritt. Also sie können das Orchester nehmen, da ist mal jemand mit einer Solovioline, dann ist mal jemand mit einer Soloklarinette zugegen oder ein Grafiker. Ein Grafiker, der ganz hervorragende Bücher illustriert und alles, der ist an einer Stelle plötzlich die Hauptfigur und an einer anderen Stelle die Nebenfigur. Und wenn es jemandem gelingt, in so einem Team, in so einer Konstellation zu arbeiten, glaube ich, dann lebt man sehr glücklich.
Ich glaube, was klar ist in einem Orchester oder in dem Kreativteam, was Herr Baum gerade beschrieben hat, da ist klar, wer hat welche Rolle. Und das ist ja auch im Fußball so. Natürlich ist ein Messi oder ein Ronaldo erstmal bekannt, weil die Tore oft gezeigt werden. Aber wenn ich mir die deutsche Nationalmannschaft ansehe, da ist ein Philipp Lahm genauso ein starker Spieler, genauso bekannt in Deutschland, genauso geachtet, weil er eine bestimmte Rolle einnimmt. Unabhängig davon, ob er auch ab und zu mal ein Tor schießt und dass das vielleicht weniger sind als die der Mittelstürmer oder der Person im offensiven Mittelfeld. Und das ist ganz
aber er
wichtig.
Verdient nicht dasselbe wie Messi oder Ronaldo.
Nicht wie Messi oder Ronaldo, weil Bayern da eine etwas andere Politik fährt. Aber ich glaube, die Abwehrspieler bei Barcelona oder Real Madrid verdienen durchaus auch ordentlich. Und Lahm wird bei Bayern München auch ordentlich verdienen und ist auch Vorbild für Kinder und Jugendliche. Und was wichtig ist, ist, dass jeder nicht nur seine eigene Rolle kennt und auch einnimmt, sondern dass alle ein gemeinsames Ziel haben. Und das ist im Orchester offensichtlich. Was ist das gemeinsame Ziel? Das ist im Fußballspiel offensichtlich. Das ist aber auf der Arbeit häufig nicht offensichtlich. Da werden 5 Leute zusammengepackt, dann wird gesagt, ihr seid jetzt ein Team, ohne dass sich aber das Management Zeit dafür nimmt, zu erläutern, was ist euer Ziel? Wie erwarten wir, dass ihr zusammenarbeitet? Warum haben wir genau euch 5 in eine Gruppe gesteckt? Was doch häufig passiert ist, dass Führungskräfte sich dadurch versuchen auszuzeichnen, dass sie möglichst viele Leute führen. Das heißt, man versucht, noch mehr Mitarbeiter zu bekommen für seine Projektsteuergruppe XY, ohne dass man sich vorher fragt, brauche ich die denn überhaupt? Und warum brauche ich genau so viele, wie ich jetzt anfordere bei der Zentrale? Und das führt dann dazu, dass auch im Team nicht jedem klar ist, warum bin ich überhaupt hier und warum gibt es meine Rolle vielleicht doppelt oder dreifach. Und das führt dann wieder zu dem Phänomen, was wir vorhin besprochen haben, dem sozialen Faulenzen. Wenn ich den Eindruck habe, ich bin verzichtbar, dann hänge ich mich auch nicht so rein, wie ich optimal könnte.
Die Führung scheint also besonders wichtig im Team. Im Fußballteam ist das der Trainer und der wird zuerst geschasst, wenn der Erfolg ausbleibt. Hängt auch der Erfolg der Teamarbeit in Unternehmen an der Teamführung? Stinkt der Fisch vom Kopf, wenn es im Team nicht läuft?
Das würde ich bejahen wollen. Also es liegt ja auch am Trainer. Das kann man ja auch im Fußball sehr schön sehen, dass der Austausch eines Trainers häufig Wunder bewirkt. Und weiß nicht, ob es dem VfB Stuttgart jetzt gelingt, mit Typ Stevens den Klassenerhalt zu schaffen, aber mit dem alten Trainer ging es eben nicht. Und die Teamführung ist schon die ganz entscheidende Stellschraube, vor allen Dingen auch in ihrer Vorbildfunktion. Also auch der Teamleiter, der kann ja auch informal ein Teamleiter sein, kann natürlich auch eine Teamleiterin sein. Aber das Vorleben, welche Pünktlichkeit lege ich an Tag, wenn es um ein Teammeeting geht? Lasse ich die Menschen aussprechen, auch die, die weit weg sind von meinem Statusniveau? Also diese ganzen symbolischen Prozesse, die gehen natürlich von der Teamführung aus. Man muss jetzt nicht mit Eltern-Kind-Schemata arbeiten, aber natürlich orientieren sich die Neuen und die Unerfahrenen, gleichsam die Kinder, an der Teamführung und ahmen da sehr viel nach, häufig auch unbewusst. Und von daher ist natürlich auch die Teamführung gefragt, wenn es um die Ahndung von sozialem Faulenzen geht. Das darf man eben nicht einfach als Kavaliersdelikt sehen, sondern muss man auch rechtzeitig dann ein klares Wort finden.
Das finde ich ganz richtig, aber es gibt viele Teams, die gut funktionieren, obwohl sie keine formale Leitung haben. Wenn ich zum Beispiel die Studien über das sogenannte Shared Leadership, geteilte Führen, mir anschaue, da geht es um Krankenhausteams, da geht es um Cockpitbesatzungen im Flugzeug, wo formal vielleicht der Chirurg oder der erste Kapitän die Führungsrolle hat, informell aber durchaus auch die Krankenschwester oder der Anästhesist oder der Copilot oder die Chefstewardess sagen kann, hier haben wir ein Problem. Und da hat die Forschung gezeigt, die Teams funktionieren immer gut, die sowas dann auch zulassen. Und da, glaube ich, wiederum spielt die Identität und die Ziele eine ganz wichtige Rolle. In dem Moment, in dem alle das gleiche Ziel haben und es eine starke Identität gibt, brauche ich nicht einen, der mir sagt, wo es lang geht, sondern da orientiere ich mich im Hinblick auf das Ziel und lege auch nochmal eine Schippe drauf, weil mir die anderen wichtig sind, ohne dass jemand da ist, der sagt, wo es lang geht. Trotzdem haben Sie recht, Herr von der Özenitz, wenn es so eine formale Führung gibt, dann muss die Führung auch einschreiten, wenn es Abweichungen gibt, wenn es Minderleistungen gibt, weil da muss man mit gutem Beispiel vorangehen und auch einschreiten.
Das Spannende bei solchen Teams ohne Führungskraft, also die von alleine funktionieren, ist ja auch, um mal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, die These, Teams würden schlechter entscheiden. Man sollte sich Teams ja nicht als Demokratie vorstellen, also Demokratie im Sinne von die Mehrheit entscheidet, sondern ein Team, gerade ohne Führungskraft, ein Team, das eingespielt ist, das lässt immer die Sache entscheiden. Das heißt, da spielen persönliche Präferenzen gar keine Rolle, sondern wir machen einfach das, was sinnvoll ist. Wir machen das, worum es gerade geht. Wir machen das, was ansteht. Und dann sind da auch alle einer Meinung. Wenn ich jetzt ein Team habe, ein kreatives Team, und ich sage, wir setzen uns zusammen, um gemeinsam ein Bild zu malen, dann werden sich die Leute natürlich streiten bis zu Ende, welche Farben sie nehmen und so weiter. Aber wenn ich einen Patienten operiere, okay, gut, da ist ein Chirurg, der sagt, wo es lang geht. Aber wenn ich zum Beispiel als Rockband übe und keinen Leading Part habe, sondern eine Band, die gemeinsam versucht, ein paar Stücke einzustudieren, dann funktioniert das. Und dann wissen wir auch, das ist dann Sache und dann müssen wir auftreten und bis dahin muss alles fertig sein. Das ist ja der große Unterschied, also dass wir in einer Gesellschaftsform leben, die selbst demokratisch ist, aber innerhalb dieser Gesellschaftsform lauter kleine Subsysteme haben, die autokratisch sind.
Herr von der Oesnitz hatte vorhin dieses Phänomen des Groupthink ja angesprochen. Das wurde ja in den 60er Jahren studiert an den Fehlentscheidungen der Kennedy-Administration. Kennedy war ja ein herausragender Staatsmann, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber in diesen Situationen hat er genau deshalb, weil er unter seinen Untergebenen diesen extrem starken Führungsanspruch auch hatte, dazu geführt, dass keiner sich mehr getraut hat, was Gegenteiliges zu sagen. Und das hat dann zum Beispiel bei der Invasion der Schweinebucht in Kuba zu dieser Katastrophe geführt. Und das kann eben bei guter Führung auch passieren, dass der Führung eine so geachtete, einnehmende Rolle ausübt, dass keine Minderheitenmeinung mehr zu Wort kommt und jeder denkt, naja, das, was der macht, das wird schon richtig sein, da bleibe ich jetzt mal lieber still und leise. Und das ist natürlich auch schlecht.
Da würde ich nicht mehr von guter Führung sprechen. Wenn ich einfach mal kurz den Boris Grundl zitieren darf, ein Experte zum Thema Leadership, der bringt im Grunde drei Eigenschaften, die eine Führungskraft braucht. Erstens, ich muss mich selber führen können. Dazu gehört auch die Selbstkritik. Zweitens, ich muss mich führen lassen können. Und drittens, ich muss andere führen. Und diese drei Punkte, wenn die gegeben sind, dann passiert, glaube ich, der Effekt nicht. Und ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viele selbstkritische Führungskräfte, die auch das Feedback brauchen und wollen und vielleicht auch sogar einfordern.
Gemeinsam sind wir schwächer, das Märchen von der Teamarbeit. Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Teamfähigkeit ist heute eine Schlüsselqualifikation für jeden Bewerber. Nach Umfragen bei Personalchefs ist es die Königsdisziplin bei den sogenannten Soft Skills, den sozialen Fähigkeiten der Mitarbeiter. Aber welche Erwartungen stecken eigentlich genau hinter diesem Begriff der Teamfähigkeit?
Ja, das wurde eben ja schon deutlich. Sich selbst zurücknehmen können, Selbstkritik an dem eigenen Verhalten, an dem eigenen Arbeitsstil, ganz wichtig. Aber eben auch sich einbringen wollen in einem Kollektiv, in dem ich nicht weiß, ob ich meine Beiträge später auch irgendwo anerkannt bekomme. Das finde ich ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft. Also der Philipp Lahm, der dann eben in einer eher unauffälligen Position spielt und dann damit rechnen muss, dass in der Tat die Strahlemänner dann eben die Torjäger sind und die Fußballhelden unserer Jugend, das sind ja auch nicht die Linksverteidiger gewesen, sondern das waren dann solche Leute wie Overath oder Gerd Müller und dergleichen mehr. Also sich wirklich auch in einer untergeordneten Rolle noch wohlfühlen, ohne dass man immer den großen Max nach außen kehren kann.
Warum reicht es nicht einfach, kollegial in die Bewerbung, in die Stellenausschreibung reinzuschreiben? Das ist doch eigentlich gemeint. Man will Mitarbeiter ohne Macken im Sozialverhalten, oder?
Ja, was ist eine Macke im Sozialverhalten? Also wenn ich zum Beispiel mal die psychologischen Big Five-Faktoren der Persönlichkeit mir anschaue, da gehört zum Beispiel Neurotizismus dazu. Neurotizismus ist eine Variable oder ist eine Persönlichkeitsdimension, die wir eigentlich nicht so gut finden. Das sind die Leute, die immer ein bisschen ängstlich sind. Das sind die Leute, die eher die schwarze Wolke sehen und nicht das Gänseblümchen. Jetzt ist es aber in einem Team wichtig, dass ich vielleicht auch ein Teammitglied dabei habe, was ein bisschen neurotisch ist, weil für die Teamarbeit kann das ganz wichtig sein, jemanden zu haben, der die anderen an die Deadline erinnert oder der die anderen erinnert, wenn irgendwie externe Ressourcen ausbleiben, die man aber dringend braucht. Wenn ich jetzt nur ein Team habe von Menschen, die überhaupt nicht neurotisch sind, wo alle happy-go-lucky Menschen sind, die gut miteinander auskommen, aber sie verschwitzen jede Deadline, dann ist das Team natürlich auf Dauer auch nicht erfolgreich. Und deswegen glaube ich, ist es schwierig, jetzt Individuen optimal auszusuchen und dann zu sagen, jetzt packen wir die zusammen und dann haben wir das super Team. Dann sind wir nämlich vielleicht wieder bei der Fußballmannschaft, wo ich mir 11 Mittelstürmer nehme, die zusammenpacke und denke, jetzt müsste ich doch eigentlich die größtmögliche Anzahl von Toren erzielen. Das funktioniert nicht. Es gibt ein paar Faktoren, da wissen wir, wenn jemand jetzt ein Stinkstiefel ist, der überhaupt nicht mit anderen auskommt, dann sollte ich den besser in seine kleine Kammer stecken und Einzelaufgaben bearbeiten lassen. Aber ansonsten ist es ganz schwer, das herauszufinden.
Na, wir können uns ja annähern. Also mein Vorschlag wäre zunächst einmal, dass Teamfähigkeit unter anderem bedeutet, dass ich würdige und Respekt dafür habe, was die anderen tun, also qua ihrer Profession. Wir erleben es in so vielen Unternehmen, dass die eine Abteilung die andere schief anguckt, weil sie sie im Kern nicht versteht. Also man schaut das Marketing an, weil die wieder mit irgendeiner Nachricht rausgehen, die die Produktentwicklung kaum halten kann in der Zeit, und schon habe ich wieder Zoff. Wenn es gelingt, dass diese verschiedenen Professionen und Abteilungen das große Ganze sehen und den Sinn erkennen dessen, was sie tun, dann bewegen sich auch die Menschen im Unternehmen aufeinander zu. Und in einem Team heißt das zum Beispiel, dass der Jurist akzeptiert, dass ein Künstler, ein Designer anders tickt als er. Und dass der Jurist oder der Marketingmensch auch verstehen, dass der Texter anders ist. Und dass alle eben ihre eigenen Eigenschaften haben, die aber dann im Substrat genau das Richtige hervorbringen, damit das Team funktioniert. Das heißt, für mich ist das Allerwichtigste bei der Teamfähigkeit die Bereitschaft, nicht nur sich zurückzunehmen, sondern natürlich auch sich einzubringen, und zwar stark einzubringen, sodass man auch sich Gehör verschafft. Aber vor allem das im gegenseitigen Respekt, dass man wirklich explizit anerkennt, dass ein anderer Mensch, der einer anderen Profession entspringt, auch seine Berechtigung hat. Denn ich glaube, wir neigen in unserer Gesellschaft zunehmend dazu, so dadurch, dass wir uns immer weiter spezialisieren und spezialisieren und spezialisieren, den Blick nach links und rechts zu vergessen und dann auch alles nur noch mit unserer Brille zu sehen. Also dann ist irgendwann jedes Werkzeug ein Hammer, sprichwörtlich. Und da die Offenheit, die, glaube ich, würde ich trainieren in Teams.
Wie prüft man denn Teamfähigkeit bei der Bewerbung? Geht das überhaupt?
Ja, sicherlich wurden ja schon die Big Five angesprochen. Das ist ein sehr griffiges Modell, das die Persönlichkeitsdimension auf 5 Punkte reduziert. Die kann man natürlich abprüfen. Immer mehr Universitäten gehen ja auch zum Beispiel dazu über, bei der Auswahl von Professorinnen und Professoren für vakante Lehrstühle nicht nur auf das Schriftenverzeichnis zu gucken, sondern eben auch gerade meistens über externe Unternehmensberatung, die dann Assessment Center durchführen, hier gerade diese Teamfähigkeiten oder diese sozialen Fähigkeiten abzuklopfen. Ich kann mich erinnern, das darf ich erzählen. Meine erste Station war die TU Ilmenau. Da wurde man abends nach dem Berufungsvortrag eingeladen in ein schickes, nobles Hotel tief im Wald. Und dann kam ich da an und dann waren aber ein ganzes Dutzend anderer Menschen in meinem Alter ähnlich gekleidet wie ich auch da. Da hatten die also ein großes Abendessen veranstaltet und wollten dann im Prinzip uns alle mal an einem Tisch haben, um dann so zu gucken, ob wir die Serviette richtig falten können. Ich weiß es nicht genau, aber da war natürlich auch schon zu erkennen, hier geht es also auch um die Persönlichkeit, die wir uns einkaufen. Also da gibt es mit Sicherheit diagnostische Methoden, wie man Teamfähigkeit und Teamorientierung rechtzeitig abklopfen kann.
Man kann mit Persönlichkeitstests natürlich schauen, welche Grundstruktur an Persönlichkeit hat jemand, und da ist es sicher gut, auf Verträglichkeit und Extraversion etwas stärker zu sein als jetzt der Introvertierte, der mit allen aneckt. Aber ich glaube, dort, wo es darum geht, Top-Management-Teams, die wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen haben, da wird heute tatsächlich eher im Assessment Center geschaut, in bestimmten Situationen, in denen ich Leute auch ein bisschen unter Stress setze, in denen sie in der Gruppe etwas diskutieren oder eine Entscheidung treffen sollen, wie verhalten sich die Menschen, und das sind eigentlich ganz gute Verfahren, die sich etabliert haben und die auch eine einigermaßen gute Vorhersage machen können, ob jemand dann hinterher im Team auch wirklich gut zusammenarbeitet oder nicht. Besser jedenfalls, als wenn man das Assessment Center nicht macht und sich nur auf das Bauchgefühl des Personalchefs verlässt oder eben nur auf die schriftliche Bewerbung. Perfekt ist keines dieser Verfahren, aber diese Verfahren zusätzlich zu nutzen sind sicher gut. Was ich aber nochmal ansprechen möchte, ist, ich glaube, gerade in diesen komplexen Teams gehört es auch dazu, dass ich eine gewisse Diversität habe. Auch eine Diversität im Hinblick auf Einstellungen, auf Persönlichkeit, auf Vorerfahrung. Und wenn ich diese Diversität dann gut zusammenführe, weil ich wieder Leute einschwöre auf ein gemeinsames Ziel, dann kann ich tatsächlich Spitzenleistung erwarten. Nicht, wenn ich ein Team jetzt zufällig bunt zusammenwürfel und sie dann alleine lasse. Also da ist es dann wieder eine Frage der Strukturen im Team, der Klarheit der Ziele und letztendlich auch der Führung.
Wir haben jetzt vor allem aus Sicht der Unternehmen auf die Teamarbeit geblickt, aber hat sie auch konkrete Vorteile für die Mitarbeiter?
Ja, sicherlich, natürlich, klar. Also es macht mehr Spaß, es macht mehr Freude zu arbeiten mit teamfähigen Kolleginnen und Kollegen. Auch die Sinnorientierung ist natürlich höher, wenn ich erlebe, wie ein Team wunderbar funktioniert. Wenn ich da umgeben bin von tollen Leuten, die alle prima im Team arbeiten, dann gibt es weniger Konflikte natürlich. Es gibt weniger Krankenstand, also dadurch, dass die Leute weniger frustriert sind. Nur es ist natürlich idealisiert und ich kenne kein Unternehmen, in dem lediglich teamfähige Mitarbeiter arbeiten. Ich glaube, insgesamt kriegen wir, und das ist die Schwierigkeit bei diesen Modellen, so schön sie auch sind, ich bin überzeugt, ob ein Mitarbeiter gut ist oder nicht, das zeigt sich nicht im Alltag. Es zeigt sich in der Extremsituation. Es zeigt sich dann, wenn der Strom ausfällt, wenn der Kunde nervt, wenn eine Deadline plötzlich 2 Stunden nach vorne rutscht. Also solche Sachen, wenn es wirklich heiß hergeht, wo der Choleriker plötzlich beweist, dass er ein Choleriker ist und eben nicht teamfähig, was man ein halbes Jahr nicht gesehen hat an demjenigen. Ich weiß nicht, ob man das simulieren kann, aber ich denke, es zeigt einfach die Praxis.
Der Krankenstand wird geringer, sagt Herr Baum. Stimmt das? Sind Teams gesünder?
Es gibt Studien, die zeigen, dass Krankenstand auch von Team zu Team variiert, je nachdem, wer die Führungskraft ist. Obwohl alle das Gleiche machen und so weiter, gibt es Teams, in denen die Leute häufig krank sind, weil die Führung nicht gut ist. Das gibt es sicher auch. Ich glaube, das hängt eben auch wieder damit zusammen, ob die Teams ein gutes gemeinsames Ziel haben und eine hohe Identität haben und ob sie ihre Ziele dann erreichen. Es ist ja nichts schlimmer für ein Team, wenn man seine Ziele nicht erreicht. Und wenn man merkt, man ist in einer Gruppe, die jetzt zum 3. Mal hintereinander versagt hat und das Projekt nicht bekommen hat oder den Auftrag nicht zur Zufriedenheit des Auftraggebers abgewickelt wird, dann hat es auch wieder negativen Einfluss auf den eigenen Selbstwert. In dem Moment, in dem ich mich mit einem Team identifiziere und alles dafür tue, bin ich natürlich auch besonders enttäuscht, wenn es nicht klappt. Und was man auch gefunden hat in der Forschung, diejenigen, die nicht gut zum Team passen, sind natürlich auch häufig unter einem besonderen Risiko in eine Opferrolle zu geraten und zum Beispiel Opfer von Mobbing zu sein. Die einzige Frau in einem männlichen Feuerwehrteam oder Polizeiteam ist in einer schwierigen Lage. Oder der einzige männliche Kollege in einem Kindergarten unter nur weiblichen Erzieherinnen ist auch in einer Position, in der, wenn es mal nicht klappt, er schnell als Sündenbock herhalten muss.
Wir haben viel über die Teamforschung gesprochen. Was hat die denn in den Chefetagen bewirkt? Wird darauf reagiert oder glaubt man da immer noch daran, dass Gruppen schon als Teams funktionieren, wenn man sie bloß so nennt?
Ich stelle nicht fest, dass da Forschungsergebnisse meines Lehrstuhls oder eines anderen in dem Zusammenhang, jedenfalls bei uns in der Region, jetzt groß anschlagen. Es tut mir leid, dass ich da nichts Positives vermelden kann, aber ich denke, die Praxis ist häufig sehr weit weg von Forschungsergebnissen, leider. Manchmal hält man Vorträge hier bei uns im Haus der Wissenschaft, zum Beispiel vom Arbeitgeberverband, spricht im Prinzip Sachen aus, die man im Grundstudium, hätte man früher gesagt, Bachelor erster Kurs macht und die Leute kommen hinterher zu einem und sagen, oh, das ist aber interessant, was sie da sagen. Und also ich will sagen, da gibt es auch eine große Kluft zum Teil zwischen der wahren Erkenntnis und der Vermittlung in die Praxis. Also von daher würde ich die Frage, die Sie gestellt haben, eher skeptischer beantworten wollen.
Ich vermute, oder nach meiner Erfahrung halten sich Unternehmen eher an Best-Practice-Beispiele, die es ja auch in einigen Wirtschaftszeitschriften immer wieder zu lesen gibt. Also es gibt ja dazu wunderbare Publizistik, die auch Mittelständler vor allem, die sich das angucken oder die Bücher, die es dazu gibt, die nicht wissenschaftlich sind, sondern vielleicht eher populärer Natur. Ich bin überzeugt, dass gerade beim Mittelstand, der ja in Deutschland eine große Rolle spielt, vor allem als Arbeitgeber, dass dort die Konzepte, die sich in der Praxis konkret bewähren, dass die eine Rolle spielen und dass es da weniger um empirische Erkenntnisse geht.
Ich sag mal so, wenn es gut läuft, dann lässt sich ein Management einer größeren Mittelstandsunternehmung ja beraten von Unternehmensberatern. Und wenn es gut läuft, sind diese Unternehmensberater natürlich diejenigen, die die Übersetzungsleistung herstellen zwischen dem, was wir in der Wissenschaft an neuen Erkenntnissen herausfinden und dem, was die Praxis braucht. Das können wir Wissenschaftler oft schlecht und die Unternehmer holen es auch von sich aus nicht ab. Aber wenn es gut läuft, sind die Unternehmensberater, die sich dann zum Beispiel auf Teamstrukturen, Teamarbeit, Auswahl von Teammitgliedern oder Teambuilding konzentriert haben, dass die diese Ergebnisse durchaus rezipieren. Ich darf ein gutes Beispiel nennen. Ein Kollege von mir in England, Michael West, der hat Studien durchgeführt mit Hunderten von Krankenhäusern in England und hat herausgefunden, in Krankenhäusern, in denen mehr als 60% der Kolleginnen und Kollegen in formalen Teams organisiert sind und die in Teams arbeiten, sterben weniger Patienten, also eine ganz harte abhängige Variable. Die Patientensterblichkeit reduziert sich, je mehr Menschen im Team arbeiten. Und das hat das britische Gesundheitssystem tatsächlich auch zum Ausgangspunkt genommen und in einzelnen Krankenhäusern dort Maßnahmen etabliert, mehr im Team zu arbeiten. Also das ist ein seltenes, aber gutes Beispiel dafür, wo sich Forschung auch direkt mal übersetzen kann, dann in Handeln von Führung.
Gemeinsam sind wir schwächer, das Märchen von der Teamarbeit. Diese These haben wir in diesem SWR2-Forum überprüft. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei dem Kommunikationstrainer und Publizisten Thilo Baum, bei Professor Rolf van Dyck, Sozialpsychologe an der Goethe-Universität Frankfurt, und danke an Professor Dietrich von der Oelsnitz vom Institut für Unternehmensführung an der Technischen Universität Braunschweig. Sein Buch zu unserem Thema hat den Titel »Toll, ein anderer macht's, die Wahrheit über Teamarbeit« und ist im Verlag Aurel Füßli erschienen. Am Mikrofon der Sendung war Matthias Heger.